ARD.
Der Podcast Nur der FCK. Wir haben den Rhythmus ein klein wenig geändert und das hat was mit dem Transferende am vergangenen Montag zu tun. Und da haben wir uns einen Mann eingeladen, der entscheidend für diese Transfers ist.
Ganz genau. Sportdirektor Marcel Kloß war bei uns und hat uns von den wilden Tagen im Transferfenster erzählt.
Unter anderem, dass sein Smartphone irgendwann mal auf 2% war und dass es dann ein bisschen kritisch wurde mit den letzten Transfers.
Außerdem hat er uns erzählt, dass er es mit dem Kochen nicht unbedingt so hat.
Was natürlich auch erwähnt wurde, ein Jahr ist er bald im Amt und er fühlt sich nach wie vor sehr wohl beim 1. FC Kaiserslautern.
Und er hat noch eine Fußballweisheit rausgehauen und zwar, wenn sie die letzten 14 Spiele gewinnen, dann ist er sicher, dann steigen sie auf.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und da sind wir wieder, der Podcast SWR Sport, nur der FCK im Studio in Kaiserslautern. Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold und wir begrüßen den Sportdirektor des FCK, Marcel Kloß. Hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Marcel, ich überlege mir immer so mehr oder weniger schlaue Einstiegsfragen und meine an dich lautet heute, wie oft musstest du bis Montag 20 Uhr dein Handy aufladen oder wie oft war es auf der Powerbank?
Ja, ich habe mittlerweile auch im Auto alle möglichen Kabel dabei, im Büro, ob zu Hause, also egal wo, das Handy ist schon immer aufgeladen. Aber es gab schon Momente, da waren es noch 2-3% und da musste ich mich dann schon beeilen, ja. Aber es ging ja auch sogar länger als 20 Uhr, denn es ging ja bis 24 Uhr, wenn wir natürlich noch spät einen Transfer getätigt haben mit Dixon Abiyama nach Essen. Und da war es wirklich 3 vor 12. Von daher, es ging sogar noch länger.
Und da musste das Handy aufgeladen sein, oder?
Ja. Da muss das Handy aufgeladen sein. Und da müssen auch, früher mussten auch die Faxgeräte funktionieren. Ich weiß gar nicht, das ist heute, glaube ich, zum Glück kein Problem
mehr. Das war ja auch mal ein Fall, wo das Fax irgendwo auf dem Weg nicht rauskam.
Erik Maxim Choupo-Moting.
Genau.
Oder irgendwelche Drucker da nicht funktionieren. Ja, so hat es natürlich alles gegeben.
Ist natürlich klar, worauf die Frage hinzielt. Da war jede Menge Traffic bei euch in dieser Winterpause.
Ach, 4 Neuzugänge. Mhm. Ja, bist du jetzt das? Ja?
Ich bin hier die Engländer. Ist doch oder? Diese Sprache der Berater. Ja, ja. Und, ja. 4 Neuzugänge und wenn ich richtig gezählt habe, 6 weg und 3 sind noch dazu ausverliehen. Die wollen wir gleich mal so ein bisschen durchgehen, aber es war tatsächlich jede Menge für so eine relativ kurze Winterpause.
Ja, es ist, der Trend geht schon dahin, dass wirklich viel passiert in den Wintertransferfenstern. Ja? Es ist sehr komprimiert, man hat gefühlt 4-5 Wochen Zeit. Es hat sich schon geändert, ja. Also, wenn ich noch zu meiner Vitesse-Zeit überlege, dann wurde vielleicht mal ein Spieler geholt. Es wurde nachjustiert, weil dann vielleicht ein Spieler verletzt war. Aber man merkt mittlerweile wirklich, dass sehr viel Bewegung im Markt ist und auch die Big Player im Markt natürlich das irgendwo auch mitbestimmen und alle anderen sich danach orientieren. Von daher war auch bei uns viel, viel Bewegung drin. Aber ich glaube, am Ende können wir alle zufrieden sein mit dem Transferfenster.
Und ein Transfer ist ja auch getätigt worden und das wollen wir natürlich auch noch wissen. Ivan Pretalien schwer verletzt, Achillessehnen-OP hat schon stattgefunden. Ja. Wie geht's ihm denn? Nicht nur physisch, sondern auch wie geht so ein Spieler mental mit einer erneuten schweren Verletzung um?
Also erstmal natürlich auch für uns ein Schockmoment. Ich bin dann in die Halbzeit rein beim Elversberg-Spiel und da lag er schon auf der Bank und natürlich war viel los, muss man erstmal alle sortieren. Ich habe aber gestern mit ihm gesprochen und natürlich auch nach der OP am Montag mit ihm gesprochen. Ivan ist aber mental stark, ja, also war immer stark, ist immer klar. Von daher, das war jetzt nicht das Problem. Ich habe dann die Wunde gesehen, das ist natürlich schon ein großer Einschnitt. Aber so, wie wir dann auch mit unserem Doc gesprochen haben, war es ein sehr guter Verlauf in der OP. Und ja, Ivan ist klar, Ivan sagt jetzt schon, ich bin zurück im Trainingslager, ich komme zurück wieder zum Saisonstart. Also der hat einen klaren Fokus und kann es eigentlich kaum erwarten, wieder mit der Reha zu beginnen.
So bitter wie das menschlich ist, wie schnell in so einem Moment schaltet bei dir dann im Kopf schon was um und du weißt, fuck, ich muss jetzt eigentlich denjenigen, der sich da gerade verletzt hat, innerhalb von, wie viele Tage waren es da noch?
Ja, es waren 36 Stunden.
Ja, so, ja. Ersetzen.
Also das war echt war, wie gesagt, viel Traffic drin, ja, dann auch in den letzten 36 Stunden. Das war wirklich so, dass ich auf der Bank schon, als ich Ivan habe vom Platz gehen sehen und unser Doc hat natürlich auch die Verbindung zu unserem Teammanager Daniel Lewandowski und dann war schon die Nachricht, oh, das sieht nicht gut aus.
Und dann hast du schon den Berater von Berisha.
Aber so wirklich so, ich hab dann direkt auf mein Handy geschaut und natürlich unsere Scouting-Abteilung sofort die Nachricht in die Gruppe geschrieben, Jungs, alle sofort den Rechner anschmeißen, die Listen rausholen, wir müssen in 36 Stunden, müssen wir hier, sofern sich die Diagnose auch bestätigt, brauchen wir Ersatz. Und so war es dann auch.
Und jetzt die Frage, die sich natürlich auch einige Fans gestellt haben, so jemand wie Berisha. Hat man den sowieso schon auf dem Schirm? Weil ich sag mal, was ja sicherlich sowohl bei den Fans als auch in der Branche ja bekannt war, ist seine Situation, dass die natürlich in Hoffenheim nicht besonders einfach war. Hat man den dann vorher schon auf dem Schirm gehabt? Also so sprichwörtlich, wie man es immer so schön sagt, habt ihr die Schublade aufgemacht und habt gesehen, ach, der Berisha, der könnte jetzt passen? Oder ist das dann eher was sich auch mal kurzfristig ergibt?
Also natürlich haben wir unsere Gespräche zusammen auch mit Thorsten Lieberknecht und mit Thomas Heng und sprechen eigentlich dann auch in solchen Transferphasen täglich über die Kaderplanung. Und natürlich gibt es eine Wunschvorstellung, wie man vielleicht noch den Kader verstärkt mit einem bestimmten Profil. Und bei Berisha war es natürlich so, wir hatten den viel früher schon auf der Liste und haben auch überlegt, eigentlich in der Zeit, als wir Atanas Scheiner verpflichtet haben, ihn in der Woche noch dazu zu verpflichten. Hat sich dann aber nicht ergeben, es hat sich dann einfach ein bisschen gezogen und so konnte man es natürlich glücklich schätzen, ihn dann doch noch zu verpflichten. Das war dann halt der Montag kurz vor Schluss. Aber die Überlegung war natürlich vorher da. Und natürlich kennt man die Spieler auch in der Bundesliga. Und natürlich kennt man auch die Stürmer, die irgendwo verfügbar sein könnten, auch für einen Zweitligisten und für uns als ersten FCK. Und von daher sind wir am Ende froh, dass es dann geklappt hat.
Jetzt soll ja ein neuer Spieler, insbesondere ein Stürmer, sofort funktionieren. Berisha hat länger nicht gespielt. Mhm. Ist das ein gewisses Risiko, das man eingeht? Oder wie seid ihr dann trotzdem der Meinung gewesen, wir brauchen ihn?
Ja, natürlich informiert man sich auch vorher. Ne? Auch über einen Berater oder auch über den Spieler selbst. Natürlich gab es auch vorher Gespräche. Er hat aber natürlich alle Einheiten mittrainiert. Wir haben natürlich unsere Informationen gezogen. Das ist klar. Dass er länger nicht gespielt hat. Gut, wir haben Winter. Also es hat sich ein Spieler verletzt. Wir müssen natürlich schauen, dass wir dann noch einen Stürmer bekommen. Und man muss dann immer irgendwo Abstriche machen.
Ohne Risiko geht es ja nicht. Es kann sich eigentlich ja jeder nicht. Auch theoretisch verletzen, was man nicht hoffen
so
will.
So sieht es nämlich aus. Und nochmal, er war voll im Training. Ich habe jetzt die 3 Einheiten gesehen. Er hat voll mittrainiert. Und am Ende müssen wir schauen, wie weit er wirklich ist. Ob er beginnen kann oder nicht beginnen. Wie viele Minuten er bekommen könnte. Und das wird ein Prozess sein. Aber nochmal, wir sind erstmal froh, dass er bei uns
ist. Vom Stürmertyp, wie würdest du ihn charakterisieren? Ihr habt mit Bassett einen Stürmer, der gleich gespielt hat. Jetzt fällt Bretagne aus. Hanslik ist noch da. Wie würdest du Berisha, in welche Schublade würdest du den als Stürmer einordnen?
Ja, wenn man natürlich sagt, dass Ivan eher so der Wandspieler ist mit seinen 1,90. Daniel Hanslik geht auch in die Richtung. Bassett ist eher der Tiefgänger. Wir haben auch oft vorne mit Nathan Skitter gespielt als Doppelspitze, der eher so der 1-gegen-1-Spieler ist, eher untersetzt. Und bei Mergim, ich finde, das ist ein kompletter Stürmer mit seinen 1,88. Er hat ein sehr gutes Timing im Kopfballspiel. Er kann auch mal ins 1-gegen-1 gehen. Er arbeitet auch gut gegen den Ball. Und was er einfach hat, vor allem auch in der Box, und das kann man oder kann man halt nicht, das ist sein Näschen. Ja, also er hat ein sehr gutes Timing und Gespür für die Situation in der Box, bei Standardsituationen, aber auch bei Hereingaben. Und dann war es für uns klar, für die zweite Liga, wenn man sich unser Spiel auch anschaut, wir haben sehr viele Boxaktionen, sehr viele Flanken, ist er, glaube ich, vom Profil her genau der Richtige.
Jetzt müssen wir aber, glaube ich, auch nochmal deutlich machen, wir reden hier über einen Spieler, der ist in Hoffenheim, habe ich ja gerade schon gesagt, einen schweren Stand hatte, aus einer Verletzung auch kam, der aber auch ja schon in der Bundesliga extrem gut performt hat, der 2 A-Länderspiele gemacht hat.
U21 Europameister
und
2021.
Wie krass ist es eigentlich, man profitiert ja eigentlich auch davon, dass es bei dem dann irgendwann nicht mehr so gelaufen ist, weil ansonsten würdest du, wenn man ehrlich ist, so jemanden wahrscheinlich ja nicht bekommen. Vor allem jetzt nicht in der Situation,
natürlich,
oder?
Definitiv, da müssen natürlich ein paar Sachen zusammenkommen, ja, dass er nicht gespielt hat, auch bei dem Verein, wo er jetzt auch war, natürlich auch es Umstrukturierungen gegeben hat, und das ergibt sich dann irgendwann. Ja, und wir waren aber, wie gesagt, schon seit längerem dran. Wir hatten Gespräche geführt, haben das auch vorbereitet, so wie ich auch vor dem Winter gesagt habe, wir sind eigentlich auf alles vorbereitet und haben unsere Gespräche geführt, und irgendwann es ist keine Schublade, aber irgendwann versucht man dann von der Liste halt die Priorität, die dann oben steht, einfach versuchen umzusetzen. Und so hat es dann geklappt.
Aber er ist fit, denn in seiner Augsburg-Zeit, da war er ja ausgeliehen von Hoffenheim, da war er auch einigermaßen, ja, da war er aber auch schwerer verletzt, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Aber nochmal, so einen Stürmer am Ende in die zweite Liga zu bekommen, da waren ja auch ganz viele, also ganz andere Vereine noch dran. Ja, aber wir haben ihn halt auch überzeugen können durch die Nähe auch zu seiner Familie, auch durch durch die gesamte Idee, auch durch die Mittelfristigkeit, die wir in den Kader schaffen wollen. Und das hat ihm am Ende gefallen und wir konnten uns da gegenüber drei anderen Vereinen einfach durchsetzen.
Norman Bassett haben wir schon kurz angesprochen, ebenfalls Stürmer, Leihgabe, eigentlich gehört er Coventry City, aber zuletzt bei Stade Reims gespielt. Das ist ja auch so eine Nummer, da weiß man ja, da muss man ja wirklich sehr gut recherchieren, wem gehört dieser Spieler, wo ist er gerade gewesen, also das ist schon anders als früher. Ne?
Ja, bei Norman war es so, wir wollten ihn ja schon im Sommer verpflichten. Ja, also da war schon frühzeitig Kontakt. Das hat dann am Ende leider nicht funktioniert. Umso glücklicher waren wir, ihn natürlich jetzt auch im Winter zu bekommen. Und mit Norman, ein junger Spieler, U21-Nationalspieler, hat er auch seine Einsatzzeit in der A-Nationalmannschaft gehabt, ist eigentlich genau das Profil vor Peak Age, vor seinem Leistungsmaximum, die Plattform zu geben, um sich halt dorthin zu entwickeln, um einfach sein Leistungsmaximum zu erreichen.
Hat das auch jetzt in den Spielen, denke ich mal, Sebastian, auch schon gezeigt. Wir haben ihn ja schon
gesehen. Ja, also ich glaube, da ist sicherlich noch Luft nach oben, aber ich find's interessant, auch die Hintergründe dazu zu erfahren, dass man sich quasi von dem Spieler erhofft, dass der Peak noch kommt, sozusagen. Ne?
Ja, aber wenn man genau hinschaut bei Norman, er arbeitet extrem viel, ja, auch in den Spielen, als er jetzt auch gespielt hat.
Er wechselt auch extrem auf die Seiten.
Ist sehr mannschaftsdienlich. Also wirklich viel unterwegs. Und da sieht man auch gegen Schalke, aber jetzt auch gegen Elversberg. Gegen Schalke ist er zu früh in der Box, bekommt den Ball etwas in den Rücken gespielt, da kann er das 1-0 schon erzielen. Und jetzt gegen Elversberg kommt er einen Tick zu spät, da kommt der Ball zu Paul Juli. Also ich glaube, mit mehr Rhythmus und mehr Spielzeit werden wir noch viel, viel mehr Spaß an dem Spieler haben.
Ich will jetzt nicht die Bassett-Diskussion abwürgen, aber ich wollte noch mal ganz kurz zu Berisha zurück. Aber du
hast nee, gerade bitte.
Okay. Inwiefern war das auch finanziell ein Glücksgriff, denjenigen so, sag ich mal, verpflichten zu können, wie ihr es denn getan habt. Ich weiß nicht. Heutzutage ist es ja so, ihr gebt ja ganz gerne nicht so viele Details raus, dann liest man aber, ja, hier ablösefrei, aber 20% Weiterverkaufsbeteiligung. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Kannst du dazu was sagen? Möchtest du dazu was sagen?
Ja, da halte ich mich natürlich an Thomas Hengen, der jetzt als Geschäftsführer natürlich sagt, so wenig Informationen wie möglich, was auch, glaube ich, wichtig ist, um natürlich einfach unsere Informationen zu schützen. Aber natürlich auch da versucht man dann auch mit dem abgebenden Verein ein Konstrukt ja zu konstruieren, um den Transfer möglich zu machen. Und da gibt es manchmal Weiterverkaufsbeteiligung, da kommt der Spieler ablösefrei, da gibt es manchmal Bonizahlungen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten natürlich, um einen Transfer zu tätigen. Und hier haben wir dann auch mit den Hoffenheimern ein sehr gutes Konstrukt gefunden.
Und zumindest liegt ja die Vermutung nahe, dass es so eine Art Konstrukt gewesen sein muss, weil ansonsten wäre so ein Transfer ja sicherlich auch gar nicht so einfach zu stemmen.
Ich sehe ein
grinsendes Gesicht. Aber was mir auch noch ganz wichtig ist an der Stelle, weil wir, das ist ja, das bringt ja dieses Business mit sich und dein Job sowieso. Deswegen hatte ich ja vorhin auch gefragt, wie schnell denkst du dann, okay, scheiße, ich muss denjenigen ersetzen. Aber vielleicht ein Wort noch zu Ivan Pretalin. Wie bitter ist das für den Jungen und für euch? Weil, also ich sag mal, das ist ja eigentlich, bei allem Respekt vor allen anderen Spielern, die ihr im Kader habt, aber das war eigentlich so die Worst-Case-Verletzung, die hätte eintreten können, weil das ist ja eigentlich einer eurer Key-Player. Also er hat ja unfassbar gut performt diese Saison bislang.
Ja, definitiv. Er hat einfach diese Saison, diese Spielzeit hat einfach wirklich Pech. Ja, also wenn ich mir die ganzen Muskelverletzungen anschaue, jetzt auch ein Achillessehnenriss, also jetzt auch in meinen Kaderplanungen in den 12 Jahren hatte ich keinen einzigen Achillessehnenriss mitbekommen. Ja, und ich wollte es eigentlich gar nicht wahrhaben und das ist wirklich extrem bitter, vor allem auch noch sein linker Fuß.
Es sah auch gar nicht so schlimm aus.
Nein, also ich dachte auch erstmal, er hat sich vertreten und dachte, das wird schon. Ja. Und dann habe ich schon in das Gesicht vom Doc geschaut und dachte ich mir, oh, das sieht gar nicht gut aus. Und natürlich ist es bitter. Ivan hat, finde ich, für die Spielzeit, die er auch gehabt hat, extrem gut performt. Ja, egal, ob er reingekommen ist oder von Anfang an gespielt hat, er hat getroffen.
11 Tore.
Ja, und das macht natürlich auch was mit der Mannschaft, ja, wenn du natürlich so einen Spieler auf dem Platz hast, das ist klar, aber ich glaube, die Jungs sind da schon stark genug und der Kader ist auch stark genug, um das auch am Ende auch kompensieren zu können. Trotzdem so einen Stürmer in der zweiten Liga zu haben, der auch uns gehört, ist trotzdem ein absolutes Privileg.
Aber es ist schon ungewöhnlich, denn auch Benedikt Hollerbach in Mainz, Achillessehnenriss, also interessanterweise zwei in relativ kurzer Zeit, weil du gerade gesagt hast, du hättest lange nicht mehr von einer solchen Verletzung gehört.
Total selten, und das ist dann wirklich auch noch bei den Mainzern passiert. Also.
Wobei andererseits, auch wenn Kreuzbandriss häufiger vorkommt, ich weiß nicht, wenn man jetzt aussuchen müsste, beides.
Gar nichts.
Ich würde auch nichts von beiden.
Besser.
Sehr langfristig. Ich hoffe, dass er so zurückkommt, dass er nochmal an seine Form anknüpfen kann, weil da gibt es ja auch Fälle, wo du dann nicht mehr auf dieses Level kommst, weil irgendwie die Beweglichkeit auch weg ist.
Also, ja, es geht ja um die Muskulatur, um die Achillessehne. Ne? Mhm. Es geht um die Sprungkraft, es geht um die Wade. Aber ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Also mit unserem Ärzteteam, auch mit unseren Athletiktrainern, plus Ivans mentale Stärke. Ich glaube, da wird es im Sommer schon wieder ganz anders aussehen.
Schauen wir auf die beiden Abwehrspieler, die gekommen sind. Atanas Tschernev hat schon gespielt und ich finde ihn relativ abgezockt. Der ist erst 23, habe ich gelesen, der Bulgare, aber der macht wirklich einen sehr soliden Eindruck dahin.
Ja, ist ein sehr klarer Junge, erstmal sehr gut erzogen. Ja, also egal, wann er auch zu uns kam, immer höflich, immer mit Respekt. Und das sind ja auch die Transfers, wenn wir auch tätigen wollen. Ja, Jungs, die hungrig sind, die das hier extrem wertschätzen. Und mit Atanas auch natürlich, wie auch Norman, auch vor Peak Age, ganz klar, auch von seinem Leistungsmaximum. Ist Anfang 20, hat jetzt in Portugal sehr viel gespielt, wurde A-Nationalspieler in Bulgarien. Und das war für uns auch der Grund, okay, wir wollen ihm auch hier die Plattform geben, damit er noch weiter in diese Rolle des Führungsspielers hineinwachsen kann. Und aktuell die zwei Spiele, die er auch für uns gemacht hat und die Zeit, die er jetzt hier bei uns in Kaiserslautern hat, muss ich sagen, sind wir erstmal sehr, sehr zufrieden und ich hoffe, dass er es nur bestätigen kann.
Vielleicht dazu ganz kurz die erste Fanfrage, weil wir haben ja auch heute wieder einen Haufen Fanfragen. Wir werden es auch heute wieder nicht schaffen, alle zu stellen, aber vielleicht gerade an der Stelle, weil du auch davon gesprochen hast, wie er so von der Mentalität drauf ist, wie höflich er ist. Mhm. Stefan möchte wissen, wie screent ihr die potenziellen Neuzugänge hinsichtlich der Betze-Mentalität? Das hat jetzt eher weniger was mit Höflichkeit zu tun, sondern wir alle wissen, von was wir da sprechen.
Schließt
es nicht aus. Man kann abseits des Platzes super nett sein, siehe Marlon Ritter, aber auf dem Platz auch ein bisschen anders drauf sein. Da geht quantitativ vermutlich wenig Interviews im Umfeld des Spielers, Fragezeichen, andere Methoden. Wie macht man das?
Das muss man erstmal trennen, weil jeglichen Spieler, den wir natürlich verpflichten, prüfen wir schon ab, ob er die Betze-Mentalität hat. Da haben wir natürlich auch im Scouting jetzt versucht, Positionsprofile zu erstellen. Wir sagen, okay, es ist eine gewisse Aggressivität, Schnelligkeit, Zweikampfstärke, auch Mentalität, die immer vorhanden sein muss mit und gegen den Ball. Ja, dass auch gewisse Drucksituationen überstehen zu können. Und das nehme ich schon immer mit in die Gespräche mit den Spielerberatern, aber auch mit den Spielern mit. Ja, das ist uns extrem wichtig. Plus die Komponente, am Ende sind Spieler ja auch nur Menschen. Und ich sage das in allen Gesprächen, mir ist aber auch wichtig, die Persönlichkeit oder auch das Privatleben eines Spielers. Denn das muss auch hierher passen. Genauso wie ich auch mit meiner Familie hergezogen bin und das irgendwo auch mit Thomas Heng, mit dem Trainer, aber auch mit der Mannschaft und mit dem Umfeld passen muss, muss es bei den Spielern auch so sein. Die müssen schon wissen, worauf sie sich hier einstellen, ja. Also was sie ja auch hier erwartet. Und das versuchen wir schon in Gesprächen vorher abzuprüfen. Man trifft sich entweder auch persönlich, was ich immer bevorzuge, weil dann kann ich dem Spieler auch in die Augen schauen und kriege dann ein Gefühl für. Und ich sage allen Spielern immer nach allen Gesprächen, das eine ist das Finanzielle, das andere ist auch deine Karriere. Aber du musst ein gutes Bauchgefühl haben, wenn du diesen Raum hier verlässt, nach dem Gespräch mit Trainer, mit mir, mit der Vorstellung des Vereins. Und das muss passen, denn am Ende kann ich dir nur in die Augen schauen, aber ich weiß nach Monaten, kann ich das bewerten, wie die Zusammenarbeit mit dir ist. Und dieses Gefühl musst du erstmal aufbringen, damit diese Basis erstmal passt, diesen Transfer zu tätigen.
Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant, weil das auch so ein bisschen reinspielt in das, was uns Thomas erzählt hat, als er vor kurzem hier war.
Genau.
Weil ist das dann vielleicht die Konsequenz daraus, dass wenn man das den Spielern und den Beratern so ehrlich vermittelt, worauf es ankommt und was hier so Phase ist beim FCK, dass dann die Konsequenz ist, was Thomas erzählt hat, dass es dann durchaus auch Vereine gibt, die sagen, Leute, ihr wollt gern unser 19, 20-jähriges Talent vielleicht mal ausleihen, aber wir sagen, hey, Kaiserslautern ist uns ein zu heißes Pflaster, da ist zu viel Druck, da ist zu viel energetisch aufgeladenes Umfeld, sage ich mal. Also ist das dann eine der Konsequenzen davon?
Also da war ich auch überrascht. Im Sommertransferfenster hatten wir schon nochmal drei, vier andere Ideen, wo es dann wirklich Richtung Top-Talente ging. im europäischen Raum, auch aus Deutschland und im Ausland. Und da haben viele Spieler und Berater am Ende gesagt, das ist schon wirklich ein heißes Pflaster, Drucksituation, Lautern, das kann in alle Richtungen gehen. Sehr heißes Umfeld, immer volle Hütte, ja, immer 50.000. Und da haben viele Talente auch von Abstand genommen. Ja. Und dann hat es aber jetzt, finde ich, hat es einen Prozess gegeben. Das hat man jetzt in dem Winter gesehen, auch durch die Ergebnisse, aber auch durch die Arbeit, durch die Bindung junger Talente, auch aus unserer eigenen Akademie, dass dann schon nach außen hin jetzt schon gezeigt wird, ja, Lautern kann man dann schon als junges Talent ansteuern, weil das funktioniert dann in diesem Gesamtkonstrukt mit Trainerteam, mit Umfeld, mit Sportdirektor, mit einer gewissen Stabilität funktioniert das dann doch. Aber das war schon für mich auch überraschend im Sommer.
Aber werden es denn Spieler, die, sei es durch die Berater, dann absagen, werden die es ganz nach oben schaffen, wenn sie sich nicht dieser Herausforderung stellen?
Weil schwer zu sagen. Es kann in alle Richtungen gehen, aber natürlich bevorzugen auch viele junge Talente, die, sagen wir mal, auch von den Big Playern.
Erstmal dieses Wohlfühlen.
Ja, vor allem erstmal Spielzeit und ohne Druck und ich möchte einfach nur spielen, mich zeigen. Und oft war dann die Aussage, ja, ihr habt schon einen guten Kader und natürlich auch gestandene Spieler, wo soll der Spieler hin im Kader spielen? Ja, und ich sage, am Ende entscheidest du das auf dem Platz, wenn du gut genug bist, spielst du.
Ja, klar. Ich finde, das ist doch auch völlig klar, sich das herzuleiten, wenn du mal überlegst, also erstmal, es fängt mit der eigenen Mentalität an, es hängt davon ab, wo kommt derjenige her, sowohl aus persönlichem Umfeld als auch aus welchem Verein kommt der. Wenn der von einem großen Verein kommt, wo das Umfeld schon ähnlich ist, hat er damit sicherlich weniger Probleme, als wenn der, weiß ich nicht, von irgendwo herkommt, wo ein bisschen weniger los ist. Aber es ist doch auch völlig logisch, es ist doch aber völlig logisch, dass es für den einen oder anderen Spieler vielleicht dann der logischere Schritt ist, zu sagen, ich hole mir erstmal das Selbstbewusstsein woanders. Ich kann vielleicht ja dann kann der vielleicht irgendwann anders zum FCK oder zu einem ähnlichen Verein kommen, aber ich gehe vielleicht eher mal nach Elversberg. Das ist ja immer so das Beispiel, was wir hier an der Stelle öfter mal haben.
Aber auch nicht mehr lange.
Ja, aber die das halt ja auch, das muss man ja einfach mal sagen, die das herausragend gut machen.
Ja, klar. Ja.
Seit Jahren und das immer wieder auch die Lücken, die entstehen, vernünftig auffüllen. Aber so ein Spieler, der dann da ist, der kann sich ja da erstmal entwickeln, sein Selbstbewusstsein holen und dann ist er vielleicht reif genug, sich dem Druck woanders zu stellen.
Ja, haben wir ja auch mit Thomas thematisiert. Wollen wir noch zu dem vierten Neuzugang kommen? Den wiederum hast du schon gekannt, Jakob Rasmussen, den Dänen, von seiner Zeit in Arnheim. Und interessant, seine Zeit in Arnheim, ich habe mir mal alle Vereine so ein bisschen aufnotiert. Da war tatsächlich schon einiges dabei bei ihm. U19-Meister mit Schalke gewesen, dann St. Pauli 2, Trondheim, Empoli, Florenz, Aue, Arnheim, Feyenoord Rotterdam, Brøndby, zuletzt RB Salzburg. Das ist schon eine sehr imposante Liste. Was zeichnet ihn denn aus? Weil ihn haben wir ja nur ganz kurz jetzt mal gesehen im Einsatz gegen Elversberg.
Ja, also wie angesprochen, Jakob kenne ich seit unserer Vitesse-Zeit. Da haben wir ihn damals für 2 Jahre aus Florenz ausgeliehen. Und er hat damals einen langfristigen Vertrag in Florenz unterschrieben. Deswegen auch die ganzen Vereine und die ganzen Leihclubs, weil am Ende hat er für Florenz nie gespielt, aber dann eigentlich für alle anderen Vereine. Wenn man sich seine Statistik anschaut, ob es bei Vitesse war, auch bei Feyenoord, in Brøndby, in Salzburg, er hat alles gespielt. Und das ist auch eine Qualität, die wichtig ist für einen Transfer und in der Kaderplanung. Spieler, die einfach wenig Verletzungen haben. Er ist immer abrufbar. Ja, und das war uns auch extrem wichtig für uns in der Abwehr. Und ja, Jakob ist ein extremer Profi, ja, also ist erstmal ein sehr, sehr, sehr guter und intelligenter Mensch, der das Fußballspielen versteht, der eine klare Struktur, eine klare Idee im Kopf hat, der viele Sprachen spricht, der nicht nur auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes und in der Kabine, glaube ich, eine extrem wichtige Rolle hat. Es ist ein mentalitätsvoller Pusher, nenne ich das immer gerne, der immer auch Spaß mit in die Mannschaft bringt, mit dem man sich aber auch wirklich konstruktiv unterhalten kann. Ich glaube, es ist ein absoluter Mehrwert, ob es für einen Trainer, für die Mannschaft, auch für mich als Sportdirektor, muss man sagen, es ist fast ein verlängerter Arm. Und
er kommt mit Sicherheit mit dem Druck zurecht, bei seinen Erfahrungen, die er schon gemacht
hat. Ja, das war mit ausschlaggebend, ja. Also auch in den Gesprächen mit Jakob, er hat ganz klar gesagt, er hat richtig Bock auf dieses Stadion, er hat richtig Bock auf ausverkaufte Hütte, sage ich es mal. Und er kannte das natürlich zu seiner Zeit auch aus Brøndby. Und von Feyenoord Rotterdam. Gut, bei Vitesse hatten wir die Corona-Zeit, da waren die Stadien oft leer. Ja, und er sagt ganz klar, ihm war es jetzt wichtig, einfach vor heißen, guten Fans zu spielen.
Wie waren
da
die
macht er, ganz kurz, ja. Da macht der Sinn natürlich, der Wechsel natürlich umso mehr Sinn, weil wenn man mal guckt, wo er herkommt, würden jetzt die richtigen Fußballfans sagen, bei den RB-Clubs ist die Stimmung vielleicht nicht so gut.
Okay. Wie waren die Verhandlungen mit dem Berater, den ich wiederum kenne aus meinen etwas früheren Zeiten? Er hat mal beim FCK gespielt, Bjarne Goldbeck. Und ich habe ihn immer als sehr interessanten, lustigen Dan kennengelernt. Aber er scheint ja auch in seinem neuen Job als Berater gute Arbeit zu machen.
Ja, ich habe Bjarne das erste Mal kennengelernt, dann auch zu meiner Vitesse-Zeit. War natürlich auch mit den Gesprächen involviert. Und der Kontakt ist irgendwie nie abgebrochen. Also wir haben uns immer mal wieder gehört, dann auch mal getroffen, mal telefoniert und auch über Jakob gesprochen, dann auch über andere Spiele. Er hat ja ein paar gute Spiele auch bei sich in der Agentur. Und so haben wir dann auch Ende November, Dezember einfach wieder telefoniert, gesprochen und dann hat er so ein bisschen zwischen den Zeilen mal es fallen lassen, ja, wie sieht's eigentlich aus? Wir haben mal über den Linksfuß gesprochen. Es könnte was passieren bei Jakob. Und ich dachte, lass uns doch mal treffen. Und er war ja auch hier zu der Feier in Kaiserslautern. Da haben wir uns dann auch in einem Stadion gesehen. Und so hat das dann Fahrt aufgenommen. Mhm. Und ja, mit Bjarne kann man über alles sprechen. Mit Bjarne kann man auch gute Gespräche führen und Spaß haben und aber auch immer professionell. Also er ist immer professionell und da muss ich auch sagen, hat er einen guten Job gemacht, weil es dann einfach relativ schnell ging.
Es gab ja auch, Sebastian, viel Lob, auch von außen und auch von vielen Medien für diese Transferpolitik, muss man ja auch mal sagen. Und wenn man sich die vier Jungs, die jetzt gekommen sind, so anschaut, zwei haben direkt gespielt. Rasmussen, denke ich mal, wird auch nicht lange brauchen, um da in den Startelf-Bereich zu rücken. Berisha muss man jetzt mal sehen, aber das ist schon...
Also absolut, wenn du dir die Reaktion mal anguckst, ich meine, die Frage wäre natürlich sowieso gewesen, wie zufrieden bist du? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du mit der Transferperiode auf jeden Fall zufrieden bist, zumindest habe ich das so verstanden. Wenn du mal die Fans dir anschaust, die Reaktion darauf, da muss man, glaube ich, relativ lange suchen, was Negatives zu finden, sondern die waren alle, die Mehrzahl der Fans schon, kann man schon sagen, regelrecht begeistert. Also du wirst mehrfach auch als Chefkoch bezeichnet, weil du gekocht hast, wie man das heutzutage so schön sagt. Also sprich, abgeliefert hast. Nimmst du das irgendwie auch wahr und kriegst du da selber auch Reaktionen? Ich habe, du hast ja zum Beispiel auch ein Instagram-Profil, aber ich glaube, du bist da nicht so aktiv.
Ja, also erstmal zum Chefkoch sein. Ich habe gestern Abend gekocht und Nudeln wurden gar nichts. Also das war echt grausam. Ich habe seit langem mal wieder was für mich gemacht und sag mir, das geht einfach doch gar nicht.
Lieber die Wäsche machen.
Ja, dann lieber die Wäsche machen. Da habe ich mir dann doch eine Pizza in den Ofen geschoben. Das war... Nein, also natürlich habe ich gesagt, wir sind mit dem Transferfenster zufrieden. Ich bin aber erstmal zufrieden mit meinen Abteilungen, mit den Mitarbeitern, mit denen wir das auch zusammen, sagen wir mal, so hinbekommen haben. Ja, es ist natürlich die Scouting-Abteilung, es ist das Trainerteam, es ist der Staff, es sind alle drumherum, die natürlich auch so einen Transfer mit begleiten. Und so eine richtige Bewertung, das habe ich dann auch eigentlich allen, auch der Presse gesagt, das müssen andere machen. Wir machen unseren Job. Ich glaube, alle versuchen hier 100% für diesen Verein zu geben, genauso wie ich auch. Ich liebe meinen Job. Ich versuche alles hier für diesen Club zu geben, sodass wir gute Transfers und gute Transferfenster einfach haben und tätigen können. Von daher, das erstmal zu der Benotung dieses Fensters. Und natürlich bekomme ich dann auch mal Sachen zugeschickt und in so Transferphasen natürlich nochmal umso mehr, weil man merkt dann schon, so ein Transferfenster ist dann vorbei, dann beruhigt sich erstmal alles wieder und man geht eher so in den Spielbetrieb. Natürlich lese ich mir auch ein paar Sachen durch, aber ich hatte eigentlich nicht so die Zeit, um mir am Ende alle möglichen Kommentare irgendwie durchzulesen. Ich bekomme meinen Pressespiegel, natürlich bin ich da auch belesen und versuche mir auch Informationen zu ziehen. Aber ich habe eigentlich nicht so die Zeit, um dann auch mein Instagram-Profil zu checken, um zu sehen, was die Leute schreiben. Mich freut es natürlich, wenn irgendwo ein positives Resümee gezogen wird. Das finde ich ja gut und das bestätigt auch irgendwo unsere Arbeit. Aber am Ende geht es um das Kerngeschäft, um einfach für den Club gute Arbeit zu machen.
Und der Transfermarkt ist ja nicht unbedingt auf Spieler begrenzt. Es gibt ja auch einen Sportdirektor-Transfermarkt, um es mal so zu betonen. Ich meine, wenn man so gute Arbeit leistet, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch mal vielleicht der ein oder andere Bundesligist oder, ich meine, du warst ja auch im Ausland, anklopft. Aber FCK ist dein Thema. Klar, logisch.
Zu 1000%. Nein, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, auch in der Zusammenarbeit mit Thomas Heng und auch mit Thorsten Lieberknecht und eigentlich mit dem gesamten Verein. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt, habe ein sehr gutes Gefühl. Jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe oder auf den Platz gehe, habe ich ein gutes Gefühl, ja, ein gutes Bauchgefühl. Und ich glaube, wir haben noch einiges vor und ich hoffe, dass wir da noch einiges umsetzen.
Ich wollte gerade sagen, es wird ja keine Champions League und Bundesliga hier gespielt. Da muss man sich ja noch Ziele setzen.
Da kommen wir gleich drauf auf das Aktuelle. Ich möchte aber...
Lass mich, weil wir gerade das muss ich jetzt schon noch fragen, Stefan, weil wir beim Thema Bewertung auch waren. Es ist das eine natürlich, wie bewertest du deine Arbeit selbst? Das andere, wir haben über die Fans gesprochen, wie bewerten die Fans das? Woran wirst du denn intern gemessen? Also sind das die Ergebnisse? Ist das der Kaderwert? Ist das die Entwicklung? Ist das der Spielstil? Ist das vielleicht auch die Budgettreue? Was sind so die internen Faktoren?
Ich glaube, alles, was du gerade aufgezählt hast, ja, ich diene natürlich irgendwo auch mit als Filter, zwischen natürlich auch Cheftrainer und Geschäftsführer, versuche natürlich auch viele Themen in die richtige Richtung zu lenken, auch mal Sparringspartner zu sein für Thomas Heng oder für Thorsten Lieberknecht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um da einfach guten Austausch zu haben. Aber natürlich ist es so, als Sportdirektor, es geht um eine gewisse Verzahnung, es geht um Talententwicklung, es geht natürlich auch um Finanzen, um ein Budget, es geht um Marktwertentwicklung, es geht um Leadership und um die Verbesserung der einzelnen Abteilungen. Ja, also ich möchte eine Scouting-Abteilung voranbringen, ich möchte meine Athletik-Abteilung voranbringen, die Torwart-Abteilung, also genauso auch das Team-Management, und ich versuche für jeden da zu sein, um konstruktive Gespräche zu führen, um aus meinen Erfahrungswerten und aus meiner Expertise einfach ein Stück weiter was mitzugeben, um im gesamten Verein gemeinsam einfach ein anderes Level zu erreichen.
Kommen wir nochmal kurz vielleicht zu den, weil der Transfermarkt ist ja keine Einbahnstraße, zu den abgegebenen Spielern. Aremu, Elvedi, Raschel, Abiyama, Tetschi, Alidou. Dann sind noch verliehen Heuer, Ronstadt und Mause. Ich denke mal, bis auf Erik Weggesser, der vielleicht auch noch auf dieser Liste stand, habt ihr, es ist irgendwie wie auf so einem Sklavenmarkt, habt ihr alle untergebracht. Also nein, ich finde immer diese Verkaufs, das ist wie auf dem Bazar. Ich möchte Bazar sagen. Ja. Es ist so eine Art Spielerbazar. Ne?
Ja, es ist, wie wir auch gesagt haben, es war sehr, sehr viel Bewegung drin. Und ich fand den Kader gar nicht so exorbitant groß, aber wir hatten natürlich aus den Transferphasen davor, gab es einfach auch Spieler und Profile, die dann einfach immer noch in der Mannschaft waren. Und wir haben im Sommer dann einige Transfers nicht umgesetzt bekommen. Und einige Spieler haben dann natürlich jetzt nicht die Spielzeit bekommen, die sie sich vielleicht auch noch im Sommer erhofft haben. Und von daher war es eigentlich der logische und normale Schritt, dass dann Spieler auch auf uns zukommen und sagen, okay, es ergibt sich dann doch nochmal was. Können wir darüber sprechen, dass es hier nochmal einen Wechsel oder eine Leihe gibt? Und ich glaube, das ist ein ganz normaler Schritt.
Und man muss aber jetzt auch schon mal ganz klar sagen, dass die Qualität auch speziell auch der zweiten Reihe sich jetzt durch die ganzen Zu- und Abgänge meines Erachtens deutlich erhöht hat. Also das müssen wir jetzt hier schon mal ansprechen. Also, weil bei allem Respekt vor den Spielern, die gegangen sind oder verliehen worden sind, die auch ihre Qualitäten haben, auch speziell in Elbo zum Beispiel, der ja auch wirklich hier jahrelang vorwegmarschiert ist und Leistung gezeigt hat, aber natürlich auch sich mehr Spielzeit erhofft, von daher auch logisch, dass der sich dann vielleicht mal anders orientiert, aber es ist schon, ihr habt da schon echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht jetzt, also das unterstreicht ja auch irgendwie nochmal, würde ich sagen, die eigenen Ambitionen, oder? Also ihr seid jetzt schon, man hat jetzt auch im Umfeld, man hat vom Trainer auch mal das Wort Aufstieg und so gehört, also es ist nicht so, dass ihr euch hinsetzt und sagt, wir wollen aufsteigen, aber ihr seid zumindest nicht mehr so vorsichtig mit dem Formulieren eurer Ziele und Ambitionen.
Also ist ja klar, ich habe natürlich auch hier mein Amt angetreten, weil ich auch ambitioniert bin. Wir haben gemeinsame Ambitionen in diesem Verein. Also sonst würden wir hier nicht 24/7 alles daran setzen, um wie ich es gerade gesagt habe, den Verein auf ein anderes Level zu bringen. Ja, also um auf das Thema Elvedi auch nochmal zu kommen, das war natürlich auch, muss ich sagen, für uns ein Härtefall, weil eigentlich wollten wir ihn nicht so richtig abgeben, weil er im Mannschaftsrat ist. Er hat oft die Binde getragen, er hat ja eigentlich alle Minuten absolviert und das war schon der Gedankengang, machen wir das überhaupt, weil da verlieren wir schon eine Persönlichkeit und einen Spieler, der für den Verein ja alles gegeben hat. Das Gute ist, er kommt im Sommer wieder, er wollte einfach mehr Spielzeit haben, die bekommt er hoffentlich in Fürth und das sind ja so Themen. Eine Kaderplanung oder auch eine Mannschaft, das ist immer ein Gebilde, was sich jeden Tag verändert. Von Einheit zu Einheit, von Spiel zu Spiel. Und am Ende kommt es dann manchmal so, dass ein Spieler nicht die Einsatzzeit bekommt, die er sich erhofft hat. Und deswegen gibt es diese Transferfenster, um danach justieren zu können.
Und Jan Elvedi, der kommt ja schon nächste Woche wieder. Der spielt jetzt in Fürth. Genau. Da fällt mir noch die Frage ein, Tobias Raschel Münster und Janis Heuer auch Münster. Ja. Das ist dann der übernächste Gegner nach dem Darmstadt-Spiel Fürth und Münster. Da gibt es aber bei euch keine Klausel oder irgendwas in die Richtung, hat man ja auch schon gesehen. Der Elvedi muss aber gegen euch auf der Bank sitzen. Nee, der kann nächste Woche mal schön.
Der kann. Nein, es ist nochmal, es geht darum, dass wir die Jungs, vor allem die wir verliehen haben, dass die Möglichkeit haben zu spielen. Deswegen gibt es auch keine Klausel, die sollen auf die Platte, die sollen Spielzeit generieren, weil es am Ende immer noch ein FCK-Spieler ist.
Aber es gibt relativ viel Potenzial in dieser Saison noch, dass ein Reporter wie du während der Reportage sagen kann, er trifft gegen seinen Ex-Verein. Was wir das nicht hoffen stimmt. wollen an der Stelle, aber
ja, gut. Ich hoffe es auch nicht.
Müssen wir mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt aber erstmal Darmstadt, das ist das letzte dieser vier Spiele gegen die Top-Clubs, die alle über euch standen. Jetzt gab es gegen Elversberg die erste Niederlage im dritten Spiel. Wie wichtig ist diese Partie in Darmstadt? Viele haben gesagt, wenn die jetzt auch ohne Punkte über die Bühne geht, dann ist man schon so vom Abstand ein bisschen in weiterer Reichweite. Wie wichtig ist diese Partie in Darmstadt?
Also natürlich ist diese Partie wichtig. Also das war jetzt auch vor meiner Zeit, weil natürlich die Auswärtsspiele am Böllenfalltor und in Darmstadt nicht so gut. Ja, das haben wir natürlich dann auch besprochen. Was können wir vielleicht anders machen? Die Liga ist aber so eng und ich kann mich daran erinnern, vor dem Magdeburg-Spiel und auch schon gefühlt nach dem 10., 12. Spieltag, wenn wir jetzt das nächste Spiel nicht gewinnen sollten, dann kommen wir nicht mehr in die Top 5, Top 6. Und man sieht, nach dem Hannover-Spiel waren wir plötzlich wieder mitten im Geschehen. Mit dem Schalke unentschieden war es so ein 50-50-Ding. Und ich glaube, das wird jetzt nicht spielentscheidend sein. Und wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen. Ich glaube, die Liga wird bis zum Schluss eng bleiben. Man muss in diesem Dunstkreis Top 6, Top 7, Top 8 einfach bleiben. Aber natürlich fahren wir nach Darmstadt auch ambitioniert, um da auch was mitzunehmen. Also so selbstbewusst können wir auch sein. Der Kader ist gut genug, wir sind gut eingestellt und wollen natürlich da ein richtig gutes Spiel machen.
Und ihr seid ja nicht die Einzigen, die Punkte liegen lassen. Ne? Schalke hat jetzt mal, und die Abstände ganz nach oben, die haben sich ja trotzdem ein bisschen verkürzt. Ne? Schalke 39, Elversberg, Darmstadt 38, Paderborn 36, Hannover 35. Dann vier Punkte dahinter ihr und Hertha auch nicht zu vernachlässigen. Ja. Ja, die kommen so langsam.
Wir sind im Verfolgerfeld. Mhm. Ja? Und das ist einfach wichtig, in diesem Verfolgerfeld bis zum Schluss zu bleiben. Und die Liga ist so verrückt, das hat man auch letztes Jahr gesehen, da kann einfach alles passieren. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen kontinuierlich punkten, müssen bei uns bleiben. Und ich glaube, dann bleiben wir auch bis zum Schluss oben mit dabei.
Du sitzt jetzt hier, wir sagen zu dir, die Leute sagen, hey, Chefkoch Klos, der hat gekocht, der hat super Verpflichtungen gemacht. Das ist ja aber keine One-Man-Show bei euch. Wie ist das im Endeffekt? Also wie groß ist dein Anteil? Wie groß ist Thomas' Anteil? Und was mich auch mal interessieren würde, es gibt ja auch noch eine Scouting-Abteilung. Es gibt einen Chef-Scout, Olaf Marschall. Wann hat denn Olaf Marschall zum letzten Mal gekocht? Also wie groß ist denn sein Anteil an diesen ganzen Transfers also zum Beispiel?
Ich muss lachen, weil ich habe mit Olaf sogar letztens übers Kochen gesprochen und er hat eine französische Zwiebelsuppe gekocht. Das hat er mir sogar erzählt. Ich meinte, Olaf, das kannst du. Und er meinte, er kocht sehr gerne. Ja, also es ist irgendwie auch mit sein Hobby zu kochen. Deswegen irgendwie ganz viel Kochrezepte hier in diesem Podcast.
Nein, auf dem Platz hat er auch früher sehr gut gekocht.
Nein, natürlich ist es so, der Austausch mit Thomas Heng ist ein sehr intensiver, was ich auch sehr begrüße. Ich kenne das eigentlich auch nicht anders so, weil auch meine Zusammenarbeit mit Johannes Spors vorhin in 11 Jahren, ich bin ein Typ, ich bin immer offen, transparent und rufe lieber einmal mehr an, als dass ich irgendwie eine Information nur für mich behalte, weil das Geschäft ist so schnelllebig geworden und so groß, es muss auf mehrere Schultern verteilt sein. Und natürlich ist Thomas Heng ist der Geschäftsführer, ich bin der Sportdirektor, wir haben eine sehr starke Scouting-Abteilung. Da gehört nicht nur Olaf Marschall dazu, da gehört auch unser Traveling-Scouts, da gehört auch unser Datenanalyst hinzu. Und jeder hat irgendwo seinen Rucksack und jeder, wo Informationen drin sind und jeder gibt auch irgendwo Informationen preis. Und bei jedem Transfer sitzen wir natürlich zusammen und nicht, dass wir abstimmen, aber wir unterhalten uns drum. Wer hat ihn live gesehen? Wer hat ihn über TV gesehen? Was sagen die Daten? Wer hat ihn getroffen? Welche Informationen haben wir im Markt? Thorsten, kannst du was dazu sagen? Thomas, was sind deine Erfahrungswerte? Und ich glaube, dieses Gesamtkonstrukt ist dann das Ergebnis dieser Transferphase.
Was du eben schon mal angesprochen hast, dass auch eigene Talente mittlerweile den Sprung geschafft haben, was wir auch mit Thomas Hengen thematisiert haben. Thorsten Lieberknecht ist ein Trainer, der sich auch sehr oft die zweite Mannschaft anguckt oder mal ein U19-Spiel. Wie wichtig wäre es denn in dem Zusammenhang, Sie sind jetzt Tabellenführer in der sehr langen Winterpause oder über die Winterpause, dass die zweite Mannschaft, dass die Oberligamannschaft endlich mal den Aufstieg schafft, damit man den Jungs ein bisschen besseres Level anbieten kann?
Ja, extrem wichtig. Also wir haben von Anfang an gesagt, oder auch ich, dass mir der Nachwuchs extrem wichtig ist, dass diese Verzahnung noch besser funktionieren sollte. Ich glaube, da haben wir die richtigen Schritte schon gemacht. Ja, Ben Jungfleisch, Dian Hoffmeister, Enis Kamga. Dann kommen natürlich jetzt noch ein paar weitere Spieler, denke ich, werden jetzt in den nächsten Wochen hinzukommen. Und natürlich ist es wichtig, am Ende eine Zweitvertretung zu haben, eine U21, die dann vielleicht in der Regionalliga spielt, damit die Diskrepanz zwischen den Leistungen nicht Leistungsebene nicht zu groß ist. Und von daher sind wir oft bei der U21, ich war jetzt auch bei der Hallenmeisterschaft sogar, habe mir das Turnier noch mit angeschaut, auch mit dem ständigen Austausch dort, auch mit Uwe Scher und mit Alexander Bugera. Und Thorsten war mit mir sogar bei der Hallenmeisterschaft. Und
ist ja auch geil, oder? Hallenfußball.
Ja, das war,
finde ich auch gut.
Das war schon, hat wieder richtig Spaß gemacht, ja, so war natürlich gute Stimmung drin. Und aber nochmal, das ist uns extrem wichtig, weil das ein wichtiger Baustein ist, um einfach auch eigene Talente zu binden und ja auch da den Verein auf ein anderes Level zu bringen.
Weil du den Namen gerade genannt hast und von eigenen Talenten sprichst und wir noch so viele Fanfragen haben an der Stelle. Florian fragt, wie sieht's auf der Torhüterposition perspektivisch aus? Ich sehe Kamga vorn.
Erstmal muss man sagen, der Junge macht riesen Fortschritte und durchlebt einen riesen Prozess. Zusammen auch, finde ich, mit der guten Arbeit von Sören Rittmeier, der finde ich, alle unsere Torhüter eigentlich kontinuierlich weiterentwickelt. Und bei Ene sieht man, durch seine Größe, durch seine Reichweite, durch seine Handlungsschnelligkeit, da ist ganz, ganz, ganz viel Potenzial und es schlummert extrem viel Talent in ihm. Und er ist fast jetzt mittlerweile immer oben bei uns dabei, auch in den Einheiten. Das wird auch von den Jungs honoriert. Ja, das merkt man schon. Und am Ende weiß man nie, wohin so ein Weg führt, eines extrem talentierten Spielers. Ich glaube aber, mit ihm werden wir auch noch sehr viel Spaß haben.
Braucht so jemand nicht auch, weil wir eben das Thema Spielzeit hatten, braucht der nicht auch auf relativ hohem Level mehr Spielzeit? Wie wäre es denn, wenn man so einen Torhüter, wenn da entsprechende Angebote oder Nachfragen kommen, auch mal für ein halbes Jahr ausleiht, damit er mal spielen kann?
Nein, nein, definitiv. Das ist auch Teil der Kaderplanung. Wir sagen dann, okay, wann spielt die U21 wieder? Muss dann Herrenspiele absolvieren in der Oberliga? Das tut ihm einfach gut. Aber natürlich Richtung Sommer muss man dann abwarten, spielen wir in der Regionalliga oder nicht, weil ich finde, dann kann er natürlich in der Regionalliga genügend Minuten bekommen. Aber natürlich muss man drüber sprechen, ob dann im Sommer eine Leihe Sinn macht oder nicht.
Lass mich noch ein paar Fanfragen stellen, ne? Weil wir wollen ja unserer Community irgendwie so ein bisschen gerecht werden, auch wenn es nie ganz funktioniert. Kaiserslautern lebt 1900, fragt, wie ergibt sich das Transferbudget und inwiefern kann man das beeinflussen?
Wie ergibt sich das Transferbudget? Also wir reden natürlich immer, also da gehört auch meine Arbeit mit hinzu, dass ich ein Budget auch gestellt bekomme und ich mich in dem Budget irgendwo bewegen kann. Wie es zustande kommt, das könnt ihr Thomas Hengen fragen, auch unseren Geschäftsführer.
Also du kriegst eine Zahl auf den Tisch und dann heißt, genau, damit kannst du arbeiten.
Genau.
Das ist wie bei uns, das ist ja wie überall, in jeder Firma.
Ja, also das am Ende ist auch normal. Also ich bekomme mein Budget und versuche in den Möglichkeiten zu bleiben. Manchmal ist man drüber in der Planung, manchmal drunter, aber am Ende ist man schon eigentlich immer auf der Zahl.
Aber deswegen ist es ja wahrscheinlich auch recht wichtig und gut, wenn man es auch schafft, sage ich mal, Spiele abzugeben, oder? Weil dadurch kriegst du ja nochmal ein bisschen mehr Spielraum im Budget, würde ich jetzt mal von ausgehen.
Definitiv, das ist immer ein Spiel, Abgabe und wen nimmt man dazu? Und das ist aber auch, das ist halt nie kurzfristig gedacht, sondern man schaut dann schon, dass man irgendwo eine mittelfristige, langfristige Denkweise hat, weil ich weiß, okay, hier gibt es vielleicht eine Abgabe oder ich verkaufe den Spieler, dann bereite ich den anderen vielleicht sogar für den Winter oder für den Sommer vor. Und das ist immer so ein Geben und Nehmen, ein Spiel. Manchmal hat man das Glück, manchmal geht man ins Risiko. Ist nicht immer einfach.
Stehen denn Transferüberschüsse dann in vollem Umfang zur Verfügung oder gibt es da auch mal vom Verein, wir brauchen jetzt mal wieder was für neuen Rasen oder für das oder für dies oder für Sanierung, Fritz-Walter Stadion und so weiter?
Auch definitiv. Natürlich versuchen wir auch so zu wirtschaften, dass wir natürlich auch Transferüberschuss auch in den in den Verein investieren. Das ist nämlich extrem wichtig. Infrastruktur. Wir haben über das Jugendstadion am Fröner Hof gesprochen, auch Thomas mehrfach. Und es gibt immer Modernisierungsarbeiten rund um die Plätze, rund um den Nachwuchs, um das Stadion. Und natürlich versucht man da einfach auch mitzuhelfen.
Mhm. Apropos Infrastruktur. Wir haben, als du das letzte Mal hier warst, relativ viel auch über Strukturen gesprochen. Da warst du, ich glaube, 6 Wochen im Amt, als du das erste Mal hier warst. Da haben wir über verschiedene Dinge gesprochen, sowas wie, wie wichtig das ist, dass die Jungs vernünftig essen und so weiter und so fort. Hast du, seitdem du jetzt da bist, irgendwas an den Strukturen aktiv verändert? Hast du irgendwas eingeführt, was es vorher nicht gab?
Ja, natürlich haben auch ich oder wir gemeinsam an den Strukturen gearbeitet. Ja, ich habe auch über die Athletikabteilung gesprochen. Es kam natürlich auch ein neuer Athletiktrainer, der natürlich auch die Laufdaten analysiert hat der letzten Saison. Da haben wir natürlich einiges geändert. Wir haben dort die Infrastruktur angepasst für den Nachwuchs und auch als Beispiel Gerätschaften in unserem Kraftraum. Da haben wir auch nochmal modernisiert. Wir haben auch in puncto Gastronomie und Essen haben wir uns auch nochmal weiterentwickelt. Haben dann auch nochmal ein größeres Angebot geschaffen für die Spieler, ein gesünderes Angebot geschaffen. Auch bei den Auswärtsfahrten zwischen den Einheiten im Bus. Sodass wir einfach uns da auch nochmal professioneller aufstellen können. Und von daher haben wir eigentlich sehr, sehr viel oder sind wir sehr, sehr viele Themen angegangen. Ja.
Jetzt hast du es gerade schon mehr oder weniger beantwortet, weil wenn du uns schon erzählt hast, dass du zur Stadtmeisterschaft im Hallenfußball gehst, wird die Antwort auf Michels Frage sicherlich in die ähnliche Richtung gehen, der nämlich wissen will, schaut er sich auch selbst mal Spieler im Stadion an?
Ja, also definitiv. Es ist weniger geworden. Ich find's manchmal schade, weil ich einfach am Ende in so viel Thematik noch mit eingebunden bin. Ich bin natürlich auch nah an der Mannschaft. Ich habe natürlich auch irgendwo noch ein Familienleben, ja, will natürlich auch, ja, manchmal ja, will natürlich auch meine Frau, meinen Kleinmann sehen oder auch mal mit dem Hund rausgehen. Das ist auch wichtig, um da auch eine gewisse Balance zu halten, denn manchmal verrennt man sich auch in sehr vielen Themen und in stundenlange Arbeit, aber man muss dann schon aufpassen, ja, man muss dann auch das Familienleben sollte man dann nicht vernachlässigen, aber
dafür gibt's ja auch Scouts, ne?
Auch, ja, aber ich bin natürlich so Fußball interessiert und wenn ich natürlich auch mal ein Spiel mir auch mal live anschaue, lege ich mir auch Termine drumherum. Ich gucke mir den Verein an, ich spreche vielleicht auch mit dem anderen Sportdirektor und ich finde Netzwerken und immer im, sagen wir mal, in Scouting-Gesprächen bleiben, ist, glaube ich, extrem wichtig für anstehende Transferfenster.
Du bist jetzt am 1. März, ist ja nicht mehr so lange, genau ein Jahr im Amt. Wie fällt denn diese Bilanz nach einem Jahr aus? Und Anschlussfrage, gibt's irgendwas, was du für das kommende Jahr gerne verändern würdest bei deiner Arbeit? Gibt's was, was dir jetzt nicht so unbedingt gepasst hat im ersten Jahr, was du sagst, ach nee, das muss ich vielleicht ein bisschen anders machen, oder warst du mit diesem Jahr grundsätzlich zufrieden?
Also erstmal muss ich sagen, das Jahr ist extrem geflogen, ja, also es war unglaublich, wenn ich jetzt einfach daran denke, dass es wirklich jetzt schon ein Jahr ist, weiß ich gar nicht, wo die Zeit hin ist. Viele Freunde von mir oder auch Familie, die haben dann Bilder vor der Zeit gesehen und jetzt sagen, boah, schon ein bisschen gealtert, wo ich sage, ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn ich da unten auf der Bank sitze, auch natürlich schon versuche, Gas zu geben, emotional zu sein, um dem Trainer und der Mannschaft zu helfen.
Wie viele gelbe Karten hast du diese Saison schon?
2, eigentlich 3, aber die geht eigentlich eher auf Thorsten Lieberknechts Kappe. Da habe ich ihm eigentlich eher geholfen. Das war in Fürth beim DFB-Pokal.
Also 2 in der Liga, 1 im Pokal.
Ja, eigentlich sind es 2, weil ich muss ja auch immer einzahlen in die Kasse, deswegen lassen wir mal die 2. Weil sonst wird das ja auch noch geprüft. Nein, also es ist natürlich schon sehr intensiv. Es ist natürlich auch für mich das erste Mal in der Rolle des Sportdirektors. Natürlich waren auch dort, wie auch so ein Podcast heute oder auch Medienauftritte, waren natürlich auch schon neu für mich, wo ich mich dann auch mit drauf einstellen musste. Alles andere habe ich natürlich auch in meiner Zeit als technischer Direktor in meinen Stationen, das kannte ich natürlich so. Und was natürlich noch neu hinzugekommen ist, voll in Verantwortung zu sein. Ja? Mhm. Da auch eine gewisse Handschrift mitzugeben. Ich finde, es ist mir uns ganz gut gelungen und ich versuche da natürlich alle drumherum mitzunehmen.
Und du hast auch deine Nischen, um mal abzuschalten. Du hast eben mal angesprochen, Hund, Familie.
Ja, so. Doch, definitiv. Ja. Also so Spaziergänge mit unserem Hund auch hier im Pfälzerwald, die tun einem schon gut. Und natürlich auch meine Frau, die natürlich mir immer einen Rücken stärkt zu Hause, die vieles ausgleichen muss, wenn ich natürlich nach einer Niederlage oder mit einer schlechten Laune nach Hause komme. Und natürlich unser Kleiner, wo ich versuche, jede Sekunde natürlich zu nutzen, mit ihm
auch zu spielen. Das braucht man auch.
Ja. Das braucht man definitiv. Dazu passt, also Stefan, ich habe beschlossen, wir kicken unser Freundebuch heute zugunsten noch ein, zwei Fanfragen, weil wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Sofern du uns noch 2-3 Minütchen gibst.
Training ist es um 14:30, alles gut.
Da zu dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, passt noch folgende Frage. Du hast auch beim letzten Mal erzählt, dass du, glaube ich, sehr gerne Ski fährst und Kartfahren zählt, glaube ich, auch zu deinen Hobbys. Dazu passt die Frage von Markus. Wann machst du Urlaub? Weil während der Saison ist es ja schwierig und in der Sommer- und Winterpause hast du ja auch einiges zu tun.
Schwieriges Thema, ist auch ein Thema, was wir zu Hause hatten. Ja, natürlich, wann machen wir mal Urlaub, wann fahren wir mal gemeinsam weg oder wann kann man mal abschalten? Natürlich bietet sich eine Zeit nach dem Transferfenster oft an, aber wir sind aber natürlich immer noch im Spielbetrieb. Ich versuche das schon immer zu nutzen, dass wir in den Länderspielpausen, dass ich mir da mal ein bisschen Zeit nehme, auch für mich und meine Familie, weil ich weiß da und ich bin dann auch beruhigter, oh, da ist kein Spieltag. Ja, ich kann mal in das Wochenende gehen, auch wenn mal ein Testspiel ansteht oder wenn die Jungs auch noch Training haben, da kann ich mir dann meine Zeit nehmen. Und das sind eigentlich so die Haupt, ob es dann September ist, Oktober oder jetzt auch im März. Aber natürlich überlegt man jetzt auch im Februar, okay, wo kann ich mich mal 2-3 Tage rausreißen, weil wie gesagt, das schon extrem wichtig ist.
Gibt es denn auch Zeitfenster ohne Smartphone? Gönnst du dir die?
Ja, wenn ich meinen Kleinen mal ins Bett bringe oder wenn ich zu Hause bin und wenn ich weiß, es ist jetzt kein extrem wichtiges Thema, lege ich das Handy mal wirklich zur Seite. Und dann muss man sich auch wirklich ein Stück weit erziehen. Weil man macht das automatisch. Ah, ich gucke nochmal drauf und ich lege es dann wirklich auf die andere Seite, sodass es auch mal nicht aufblinkt und lege es weg und nutze dann wirklich die Zeit für mich.
Und das geht wahrscheinlich jetzt nach Ende der Transferperiode auch einfacher.
Ja, ich musste gestern im Büro meinte ich zu allen, es ist irgendwie, ich habe zu viel Zeit.
Es ruft keiner mehr an.
Der Akku ist voll.
Was mache ich jetzt? Song, kein Schwein ruft mir an.
So hieß der. Ich glaube, das Problem hat er nicht.
Nee. Aber das ist schon, wenn man aus so einer Stressphase rauskommt, ich glaube, dann muss man erstmal.
Nein, da fällt natürlich auch erstmal einiges ab. Und ich habe dann gemerkt, der Körper fährt dann auch mal runter. Und ich war, die Tage war ich echt platt. Ja, und das merkt man dann schon.
Ja, und das in dem jungen Alter. Das. Aufpassen.
Lass mich noch, es gibt noch zwei ganz interessante Fragen. Benjamin möchte wissen. Der Kicker tituliert, dass der FCK inzwischen in höhere Regale greift. In dem Videobericht über Neuzugang Berisha sagt Moritz Kreilinger aber auch, dass man sich bei einer Niederlage in Darmstadt wohl erstmal aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber auch wenn sich die Neuzugänge und die Kaderentwicklung sehr gut anhören, bringt das Sorgen. Gehen wir angesichts des Abstands zu den Aufstiegsplätzen mit diesen zum Teil hochkarätigen Spielern mit internationaler Erfahrung zu viel Risiko? Der FCK ist in seiner Geschichte schon tief gefallen, weil er zu hoch gepokert hat.
Gute Frage, ja, durchdachte Frage, ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, auch in der Kaderplanung. Also so weitläufig sind dann auch unsere Themen. Ich würde jetzt sagen, jeder Transfer bringt ein Risiko mit sich. Und die Handschrift, die wir versuchen reinzugeben, so wie wir es auch gerade beschrieben haben, ist oder Spieler vor Peak Age zu verpflichten, um in die Plattform zu geben, aber natürlich auch Spieler zu verpflichten, die gewisse Erfahrungswerte haben, um die jüngeren Spieler auch anzuleiten. Und es ist immer ein Mix aus allem, aus Erfahrung, aus Risiko, aus Stabilität und mal gucken, was passiert. Ja, das ist für mich Kaderplanung. Es ist immer ein Mix aus meiner Handschrift, was ist der FCK, was ist auf dem Markt. Und von daher ist es schon so, dass wir uns darüber Gedanken machen und natürlich versuchen, das Risiko zu minimieren, dass wir nicht in zu hohe Regale greifen und nicht Spieler hier verpflichten, die sich der Aufgabe hier nicht bewusst sind und das Risiko am Ende zu hoch ist.
Man kann den Aufstieg nicht erkaufen. Das stimmt.
Ja. Das gelingt. Zum Teil zumindest vielleicht.
Ja, aber es geht in aller Regel geht's schief, wenn man es so intensiv vorhat.
Und was da nämlich eine Rolle spielt, das ist jetzt die letzte Fanfrage, die ich gerne noch stellen würde. Das spielt damit rein, wenn wir mal ganz uns loslösen von diesen ganzen sportlichen Qualitäten und auch von dem, was das alles so kostet. Wir haben vorhin schon über das Thema Jan Elvedi gesprochen. Dazu passt die Frage von Stefan. Aus vielen Kommentaren aus der Mannschaft und ihrem Umfeld entstand bisher der Eindruck, dass der Teamgeist, das Klima stimmte. Bei so vielen Abgängen und zugleich Zugängen, wie bewertest du die Gefahr, dass dieser Spirit leidet oder nehmt ihr das bewusst in Kauf?
Auch finde ich eine sehr gute Frage. Ist auch ein Thema, was uns in der Kaderplanung beschäftigt. Beispiel siehe Hannover. Wir haben natürlich im Sommer extrem viele Transfers getätigt, gewinnen die ersten 4 Spiele, wo alle dachten, boah, wie haben sie das hinbekommen? Die Mannschaft kennt sich ja gar nicht. Und am Ende ist es ein so dynamischer Prozess. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit Erziehung an die Spieler, denn es hat sich einfach geändert. Und die Mannschaften, die seit Jahren zusammenspielen, das ist extrem selten. Ja, weil der Markt so aggressiv geworden ist. Und ich glaube, die Spieler haben das jetzt kennengelernt, jetzt auch eben am ersten FCK, dass in den Transferphasen, ob jetzt Sommer oder Winter, einfach viel Bewegung drin ist. Und am Ende, was wollen die Spieler? Die wollen spielen, die wollen gute Spiele machen, die wollen ihre Ziele erreichen. Und am Ende, wer dann wirklich in der Kabine neben einem sitzt, da ist so viel Input jeden Tag. Ich glaube, das geht relativ schnell, dass sich die Gruppe da auch wieder findet und gemeinsam auch Spiele gewinnen kann. Also ich würde jetzt sagen, dass die Anpassung passiert dort relativ schnell.
Spiele gewinnen, das denke ich, ist ein sehr gutes Schlusswort. Das war ein XXL-Podcast mit Overtime, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel erfahren, Marcel, obwohl du ja schon mal hier warst. Aber es passiert so viel bei euch und auch im Geschäft, Fußball, gerade was Transfers angeht. Wir haben wirklich, Sebastian, viele Einblicke.
Absolut. Und jetzt muss man natürlich das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, Spiele gewinnen. Dann müssen wir das nochmal weitergeben an dich, Marcel. Wie viele Spiele gewinnt ihr denn noch? Und wie hoch schätzt du denn die Chancen ein, dass ihr am Ende der Saison was zu feiern habt?
Also am besten natürlich so viele Spiele, wie es nur geht. Ja, das ist klar. Wir haben jetzt noch 14 Spiele. Natürlich am liebsten alle gewinnen, das ist klar. So ehrgeizig und so ambitioniert bin ich.
Dann würdet ihr aufsteigen.
Ja, dann würden wir auch aufsteigen. Da bin ich mir ziemlich sicher mit 14 Spielen. Wichtig ist, es ist irgendwo eine Floskel. Ich kann auch gerne hier gleich 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Das ist für mich kein Problem. Aber es geht wirklich Spiel zu Spiel. Das ist in dieser Liga so. Das werden alle Vereine eigentlich in der zweiten Liga sagen. Das Darmstadt-Spiel ist jetzt extrem wichtig für uns. Da wollen wir ein gutes Spiel machen. Und alles Weitere ist, nochmal, die Saison ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und das wird sich schon ergeben. Wir müssen bei uns bleiben.
Am Ende kackt die Ente.
Schauen wir noch kurz auf die 4 Spiele, die noch anstehen im Februar. In Darmstadt, dann gegen Fürth, in Münster und gegen Paderborn. 4 Siege, dann werden das die ersten 4 der 14. Wunderbar. Herzlichen Dank für den Besuch hier. Und nicht vergessen, dein FCK auf der Seite SWR Sport, immer nach den Spielen die Zusammenfassung in Bild und Ton.
Und ab sofort auch immer regelmäßig mit unserem Kollegen Lukas Schulz hier aus dem Studio aus Kaiserslautern, der uns gerade, ihr könnt es nicht sehen, den Rücken zuwendet. Der steht nämlich im Studio nebenan.
So haben wir es.
So haben wir es. Und noch natürlich der obligatorische Hinweis auf den Newsletter. Wer immer noch nicht dabei ist, eine kurze Mail schreiben, sebastian.zobel@swr.de. Dann nehmen wir euch damit auf.
Ja, vielen Dank für den Besuch, der Sportdirektor des FCK, Marcel Kloß.
Vielen Dank. Danke.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!